für diejenigen Jugendlichen, 10-15%, die nicht so gerne in die Schule gehen und die sich in diesem Schulsystem nicht wohlfühlen und nicht, für die das Schulsystem nicht gut gemacht ist. Für die ist es nicht gut, dass Bildung immer wichtiger wird.
Zurzeit, wir haben richtige Stressphänomene von Heavy-Usern im Bereich der Social Media, die normalerweise erst im Berufsleben auftauchen. Die tauchen jetzt schon früh im Jugendalter, manchmal schon.
Ich war vor allem verärgert darüber, dass viele Theorien gegeneinander sich in Stellung bringen.
Ah, Mann, schon wieder ein Update. Kaum hat man sich gerade an irgendwas gewöhnt, wird es auch schon wieder geändert. Wobei, zugegeben, manche Änderungen ja schon sinnvoll sind, oder? Würdest du gerne freiwillig mit einem 20 Jahre alten Handy im Internet surfen? Und in der Wissenschaft ist es ja nicht anders. Die Welt verändert sich und damit auch die Theorien, die diese Welt abbilden. Das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung von Klaus Hobermann zum Beispiel beschreibt ja das Jugendalter. Und das Jugendalter verändert sich und damit auch das Modell. Wie genau? Das erzählt er uns am besten selbst, zusammen mit seinem Kollegen Professor Ulrich Bauer und seiner Kollegin Professor Gudrun Quenzel. Gemeinsam schauen wir auf die 5 häufigsten Fragen und die neuesten Veränderungen am Modell der produktiven Realitätsverarbeitung. Viel Spaß!
Ja, lieber Herr Professor Hogelmann, Frau Professor Quenzel, Herr Professor Bauer, ich freue mich total, Sie hier auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Seit Jahren, Herr Professor Hogelmann, ist Ihr Modell ja in vieler Munde und zentraler Bestandteil des Pädagogikunterrichts und auch pädagogischer Studiengänge. Da kommt einiges an Fragen zusammen. Fragen, die wir gemeinsam gesammelt haben und über die wir uns zu viert austauschen wollen, über die wir uns unterhalten wollen. Bevor wir direkt zur ersten und häufigsten Frage überhaupt kommen, vielleicht mögen Sie sich und Ihre Forschungsschwerpunkte in ein paar Sätzen ganz kurz vorstellen. Herr Hogelmann, wollen Sie starten?
Ja, ich fange gerne an. Mein Name ist Klaus Hogelmann. Ich bin jetzt schon weit in den 70ern und seit vielen Jahrzehnten in Forschung und Lehre unterwegs. Habe 50 Jahre lang unterrichtet und bin erst vor kurzem ausgestiegen. Und es war immer das Gebiet Bildung, Persönlichkeitsentwicklung, Kindheit, Jugend, junges Erwachsenenalter und die damit zusammenhängende Sozialisationstheorie und Forschung, die mich interessiert hat.
Ja, worüber wir auch gleich noch ganz intensiv sprechen werden. Frau Professor Quenzel, mögen Sie etwas zu Ihrer Forschung und Ihrer Arbeit sagen?
Ja, ich arbeite im Moment in der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, das ist in Österreich. Und meine Forschungsschwerpunkte sind seit 20 Jahren Jugendforschung in diesem Dreieck Bildung, Gesundheit, Wohlbefinden. Also wie geht es Jugendliche, was machen sie, wie hängt das mit Bildung zusammen, was wollen sie machen? Das sind so meine Schwerpunkte.
Herr Bauer.
Ja, auch ich bin ein Sozialisationsforscher und habe damit den Schwerpunkt vor allem auf der Lebensphase Kindheit und Jugend und widme mich der Frage, wie Kinder und Jugendliche gut und gesund aufwachsen können.
Und Sie führen ja, Herr Professor Bauer, Frau Professor Quenzel, Sie führen ja die Arbeit von Herrn Hogelmann ein wenig weiter und tragen sie weiter. Und genau darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Und zusammen mit Dutzenden Pädagogikkursen haben wir die häufigsten Fragen an das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung und generell an die Jugendsozialisation zusammengetragen. Und starten wir direkt mit der Top-Frage an das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung.
Hi Tobi, hallo Herr Hogelmann. Meine Frage an Sie ist, was sind Maxime? Welche Bedeutung hat das Wort? Warum genau haben Sie die Theorie in dieser Art und Weise zusammengefasst? Und wieso der Wechsel von Maxim zu Thesen und später ins Prinzipien?
Da stecken gleich ganz viele Fragen auf einmal drin, denen wir uns widmen können. Und Herr Hogelmann, ich denke, die Frage nach dem Wort Maxime ist tatsächlich ganz oben im Frageranking, wenn mich nicht alles irrt. Ist das richtig?
Ja, das ist so und hat auch seinen guten Grund. Also es gibt sehr, sehr viele theoretische Ansätze. Das ist mir immer aufgefallen, als ich mich mit dem Thema beschäftigte, schon während des Studiums. Und dann dachte ich, ich war vor allem verärgert darüber, dass viele Theorien gegeneinander sich in Stellung bringen. Die einen sagen, die Persönlichkeitsentwicklung, die ist genetisch programmiert, das kommt alles von innen. Die anderen sagen, das ist eine von außen, von der Lebenswelt beeinflusste Situation. Die Verhältnisse, die entscheiden darüber, wie die Persönlichkeitsentwicklung ist. Also die typisch psychologischen, die typisch soziologischen Ansätze. Ja. Und wenn man genau hinguckt, ergänzen die sich. Und das war meine Idee, als ich mir überlegte, wie kann man die Theorien zusammenbringen. Und dann kam ich drauf, dann braucht dafür ein Modell, das über den Theorien steht, was einige Rahmenbedingungen formuliert. Und die Rahmenbedingung muss sein, es müssen Theorien sein, die die Persönlichkeitsentwicklung dynamisch sehen. Ich habe das dann genannt, produktiv sehen, die von einer Verarbeitung der inneren Realität von Körper und Psyche und der äußeren Realität der sozialen und der dinglichen, der Ökowelt ausgehen. Die Theorien erfüllen das Kriterium, die ein solches dynamisches Verständnis der Persönlichkeitsentwicklung in ihrer sozialen und physischen Umwelt haben. Und weil das so viele Theorien sind und so viele Positionen sind, war der nächste Gedanke so, du musst das irgendwie jetzt mal auf die Reihe bringen. Und dann dachte ich, ich formuliere die wichtigsten Erkenntnisse in meiner persönlichen Art dann, indem ich Leitsätze formuliere. Leitsatz klingt nur ein bisschen sehr steif. Und dann habe ich gesucht und fand den Begriff Maxime, also zugespitzt ist das ein Leitsatz. Und habe dann angefangen, mehrere Leitsätze zu formulieren, die die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen. Das war dann in dem Buch Lebensphase Jugend, was ich jetzt mit Gudrun Quenzel dann weiterentwickle. Und parallel dazu war ich aber auch noch an einem Grundlagenbuch, nämlich der Einführung in die Sozialisationstheorie, die ich jetzt mit Ulrich Bauer weiterentwickle. Und da stellten sich natürlich die gleichen Fragen jetzt nicht für das Jugendalter im engeren Sinne, wo ich die Maximen formuliert hatte, sondern ganz breit für den ganzen Lebenslauf und auch für alle anderen Bedingungen des Aufwachsens und des Großwerdens bis ins hohe Alter. Und da habe ich gedacht, ich nehme jetzt mal nicht den Begriff Maxime nochmal, sondern habe dann diese Leitsätze, die dann allgemeiner sind als auf das Jugendalter bezogen, wo sie Maximen heißen, und habe die dann genannt Thesen. Wir haben jetzt das bei der Überarbeitung nochmal verändert und Uli Bauer hat vorgeschlagen, wir nennen es Prinzipien. Also es ist im Grunde, sind das korrespondierende Ansätze. Die Maximen spitzen das für die Jugendphase zu. Und dass wir nicht denselben Begriff nehmen, haben wir in der allgemeinen Orientierung, in der Einführung in die Sozialisationstheorie, dann den Sammelbegriff Prinzipien genommen. Aber sonst die Idee und der Aufbau ziemlich ähnlich.
Ja. Die Tatsache, dass Sie sagen, Sie hätten aus einem sehr breiten Spektrum an theoretischen Betrachtungen gewissermaßen das Modell extrahiert, macht es ja gerade dafür so vielfältig, dass es auf sehr viele verschiedene Bereiche anwendbar ist. Wenn ich an das Abitur denke, wir hatten in den letzten Jahren nicht eine Abiturprüfung, in der nicht die Theorie der produktiven Realitätsverarbeitung dran kam, und zwar in den unterschiedlichsten Kontexten. Das vielleicht mögen Herr Professor Bauer und Frau Professor Quenzel ein wenig da rein Einblicke geben, wie sich denn das Modell weiterentwickelt und auch, wie Sie sich untereinander abstimmen. Für viele Schüler ist ja die Arbeit an Universitäten und professorale Arbeit unbekannt, ein Buch mit 7 Siegeln. Wie kann man sich das vorstellen, dass Sie zusammenarbeiten, und wo geht die Reise hin mit dem Modell der produktiven Realitätsverarbeitung? Herr Professor Bauer.
Ja, beides sehr gute Fragen. Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir miteinander sprechen, dass wir uns einander lesen, dass wir ein bisschen auch miteinander einen guten Draht haben, damit wir diese wichtigen Fragen, die sich wissenschaftlich stellen, auch in einen Bereich übersetzen können, der dann im Buch lesbar ist. Wir wollen ja nicht jede Kontroverse als Kontroverse aufnehmen, sondern wir wollen sie auch aufbereiten, didaktisch aufbereiten, damit sie verstanden werden kann. Und das bedeutet viel Abstimmung, viel Verständigung, und das spielt sich über die Jahre ein. Und wir sind hier ein gutes Team, weil wir uns auch viele Jahre, eigentlich schon Jahrzehnte kennen, und deswegen gut und sehr praktisch, ja, weil Zeit immer knapp ist, miteinander arbeiten können. Das ist das eine. Dann haben wir ja ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Sie hatten das ja schon schön gesagt. Die Maxime sind vor allem in der Lebensphase Jugend angesiedelt. Und wenn wir von Maximen sprechen, dann meinen wir im Grunde auch immer eine bestimmte Lebensphase. Und in der Jugend haben wir das am intensivsten ausformuliert. Die Thesen, das ist das, was eigentlich den gesamten Lebenslauf betrifft. Das ist die große Einführung in die Sozialisationstheorie. Und da haben wir uns entschieden, wir modernisieren ein bisschen. Und treibende Kraft dahinter war eigentlich auch ich, weil ich ein bisschen die Befürchtung hatte, die These ist zu stark. Ja, man versteht es wie eine starke Behauptung. Und weil wir natürlich viele Öffnungen haben in der Forschung, wir nehmen seit vielen Jahren jetzt noch mehr Perspektiven mit auf, auch evolutionäre Perspektiven, genetische Perspektiven, ist die These in der Hinsicht für mich etwas zu streng gewesen und ich habe das Gefühl, Prinzip ist offener. So wie man in der Alltagssprache sagt, im Prinzip, denke ich. Ja? Damit behauptet man nicht, sondern man stellt im Grunde eine Vermutung auf, die man dann in eine wissenschaftliche Perspektive einspeist und dann kann man sie aus verschiedenen Sprecherpositionen kann man sie betrachten. Und das ist im Grunde die Idee. Das andere ist, wir denken heute globaler. Die Behauptung, die mit einer These verbunden ist, die beziehen wir meistens auf unsere eigene Gesellschaft. Und das wird zu Recht inzwischen weniger plausibel, weil wir versuchen, mehr vergleichend zu schauen. Das heißt, im internationalen, im globalen Maßstab ganz unterschiedliche Bedingungen des Aufwachsens. Und dann haben wir natürlich auch beträchtliche Unterschiede. Und auch dann ist die These eigentlich zu streng. Und so haben wir ein bisschen sprachlich modernisiert und sagen, wir haben Prinzipien. Im Prinzip haben wir bestimmte Annahmen, manchmal sogar Regeln. Und die brechen wir dann auf sehr konkrete Zusammenhänge runter. Und gleichzeitig haben wir auch eine inhaltliche Öffnung des Modells mit seinen 10 Prinzipien, über die wir wahrscheinlich noch sprechen werden.
Ja, genau. Frau Professor Quenzel, für Sie stellt sich ja die Herausforderung, dass Sie gerade was Zusammenarbeit angeht, ja noch weiter entfernt sind in Österreich. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit bei Ihnen und welchen Schwerpunkt setzen Sie?
Naja, je nachdem, was wir gerade machen, ob wir einen Artikel schreiben oder jetzt wie den Film mit Ihnen. Also das ist immer so eine Frage oder ob wir eine neue Jugendstudie oder jetzt gerade mache ich mit Klaus unter anderem Männer Gesundheitsbericht. Also je nachdem, wo unser Schwerpunkt ist, arbeiten wir anders zusammen, treffen uns mal persönlich irgendwo in München zum Beispiel oder ganz viel läuft inzwischen einfach auch über Zoom und schriftlich. Also dass einer anfängt, einen Text zu schreiben, der oder die andere ergänzt und dann, wenn wir merken, hier, nee, da kann ich nicht gut ergänzen, dann müssen wir darüber nochmal telefonieren und gucken, wo hakt es denn. Aber ansonsten läuft es eigentlich relativ unproblematisch mit allen Medien, die man so zur Verfügung hat und natürlich auch mit persönlichen Treffen.
Wenn Sie haben das gerade schon gesagt, Lebensphase Jugend. Wenn man sich die Jugend heute anschaut, fragt man sich ja schon, wo es hingeht. Und eine der Hauptfragen, die uns die Jugendlichen heute geschrieben haben, war tatsächlich, wie die Jugend der Zukunft aussehen wird. Die Jugend von uns, unsere damalige Jugend, unterscheidet sich ja sehr stark von der heutigen. Wie kann man sich das vorstellen? Was wird unsere Kinder, jetzt meine Tochter 6 Monate alt, wie wird sich die Jugend verändern? Die wird sicherlich noch eine eigenständige Lebensphase sein. Kann man das abschätzen? Lässt sich schon absehen, in welche Richtung das gehen wird?
Also in die Zukunft Prognosen zu machen, ist natürlich immer total schwierig. Und ein paar Sachen werden ja sicherlich auch bleiben. Also ein junger Mensch entwickelt sich ja zum Beispiel körperlich und damit muss ich mich auseinandersetzen. Man löst sich von den Eltern ab oder man steht vor der Aufgabe, jetzt eine Partnerschaft einzugehen. Wie möchte ich die denn haben? Welche Art von Partner möchte ich denn? Wo bin ich denn in der Partnerschaft? Also was will ich denn da überhaupt? All die Fragen stellen sich ja nach wie vor und vor vielen hundert Jahren sehr ähnlich wie heute. Die Antworten sind natürlich etwas andere, weil die Gesellschaft ja eine andere ist. Das heißt, was sich ja vor allem ändert, ist gar nicht, sind die Herausforderungen geknüpft an die Gesellschaft. Also ich habe eine Gesellschaft, die im Wandel begriffen ist, früher im Wandel und heute im Wandel. Und da, finde ich, gibt es so vielleicht 3 große Trends, die die Jugend heute, oder wo man überlegen kann, wenn sich das weiterentwickelt, haben wir vielleicht in 30, 40 Jahren andere noch Herausforderungen. Und was sich ja entwickelt, ist zum einen, dass Bildung immer wichtiger wird. Also immer mehr Leute wollen Abitur machen, immer mehr Leute studieren. Dadurch werden die Ausbildungszeiten länger. Dadurch verschiebt sich ja auch die Partnerfindung und die Familiengründung im Lebenslauf nach hinten. Und das macht ja auch, das ist toll, weil Studieren toll ist, weil Bildung toll ist. Aber für diejenigen Jugendlichen, 10-15%, die nicht so gerne in die Schule gehen und die sich in diesem Schulsystem nicht wohlfühlen und nicht, für die das Schulsystem nicht gut gemacht ist, sagen wir es mal so. Für die ist es nicht gut, dass Bildung immer wichtiger wird. Und dieses Problem wird sich, denke ich, verschärfen, dass die einen immer mehr Bildung haben und das auch sehr gut finden und dass ein kleinerer Teil erstmal ein Problem hat mit diesem Wandel. Und was wir ja auch haben, ist, dass die Individualisierung, das ist der zweite große Trend, dass das immer weiter zunimmt. Also soziale Normen nehmen ja ab. Ich kann mich ja heute viel freier entfalten und habe viel mehr Möglichkeiten und alles multipliziert sich ja. Es gibt heute viel, viel mehr Ausbildungsgänge und Studiengänge als damals, als ich jung war und noch mal viel mehr als noch mal 50 Jahre davor. Und das wird sich ja weiter so entwickeln. Es gibt mehr akzeptierte Formen von Partnerschaften, von Freundschaften, die Freizeitmöglichkeiten haben sich verzigfacht. Also das sind ja alles nur ein paar Beispiele. Aber und diese Fülle von Möglichkeiten steht aber so einem erhöhten Druck gegenüber und diesem Druck, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Und zwar auch ein besonderes Leben und mein besonderes Leben, wo ich aus meinem Leben am meisten raushole. Und der Andreas Reckwitz sagt das so toll mit den Singularitäten, dass das immer wichtiger wird und dass sich das so fortsetzt. Und das wird sich fortsetzen. Und das heißt, dieser großen Freiheit steht auch ein großer, vor allem individueller Druck an ein erfülltes, glückliches, besonderes, bedeutsames, sinnerfülltes Leben gegenüber. Und das ist eine Herausforderung und die wird sich noch steigern. Jetzt haben wir noch einen dritten Punkt, was ich glaube.
Ja, bitte, natürlich, gerne.
Eine ganz große globale Vernetzung, das sehen wir in den Medien, das sehen wir in den Wirtschaftszusammenschlüssen, das sehen wir auf dem Freizeit, also alles globalisiert sich und dadurch globalisieren sich auch Krisen. Ja, also alles, was weit weg passiert, ist heute viel näher. Also wir haben, ja, Raum wird unwichtiger, weil wir uns jetzt hier so treffen können und auch sonst. Und dadurch rücken natürlich alle globalen Krisen viel näher an einen ran und auch damit muss man umgehen. Und das ist ein Trend, der, glaube ich, auch nicht zurückgeht. Und diese drei Sachen zusammen, glaube ich, machen so eine neue Mischung aus in der Zukunft. Aber das ist ja das Interessante an diesem Modell. Wie Jugendliche darauf reagieren, das weiß man ja noch gar nicht genau. Die können sich total zurückziehen, eher ins Private, da mache ich meine kleine Familie und mit dem Rest will ich nichts zu tun haben. Oder dafür gibt es gerade so ein paar Anzeichen, dass wieder Jugendliche wieder politischer werden, aktiver werden, sich
Fridays
äußern.
Fridays for Future und so, genau. Genau.
Ja. Darauf deutet einiges hin, dass das der Trend ist. Aber das ist ja das Spannende an diesem Modell, dass man damit so analysieren kann, was ändert sich an diesen Umweltbedingungen und wie reagieren Jugendliche darauf? Und reagieren die alle gleich oder reagieren die unterschiedlich? Oder was machen die damit? Welche produktiven Umgangsformen finden sie als Individuum, aber auch als Generation?
Wenn Sie von der Individualisierung und dem Druck dahinter sprechen, dann werden viele Pädagogikschülerinnen und Pädagogikschüler wahrscheinlich sofort an Wilhelm Heidmeiers Modell denken, der ja auch ganz klar beschreibt, dass die Individualisierung Entscheidungsmöglichkeiten, aber auch Entscheidungszwänge mit sich bringen. In dem Sinne, du kannst alles machen, was du möchtest, aber entscheide dich bloß für das Richtige, was ja doch mit einem sehr hohen Druck einhergeht.
Machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause. Falls du nämlich merkst, dass dir das alles etwas zu schnell geht oder dein Finger kribbelig auf der Maus liegt, haben wir genau das Richtige für dich. Hören und entspannen. Wir haben das Gespräch in Form eines Podcasts umgearbeitet. Und wenn du jetzt auf den Links in der Infobox klickst, kannst du das ganze Gespräch als Podcast auf dein Handy laden und einfach von überall aus hören. Und falls du merkst, dass dich das Thema generell interessiert, hey, super, wirf doch gerne auch einen Blick auf weitere Videos in diesem Kanal. Zum Beispiel zur Frage, wie erzieht man eigentlich richtig? Oder warum unser Schulsystem kein Bildungssystem sein kann. Jetzt aber nicht viel weiter mit unserem Gespräch. Viel Spaß!
Tatsächlich hat mir in diesem Kontext eine Klasse aus einem Leistungskurs eine Frage gestellt zum Thema Entwicklungsaufgaben und das passt sehr gut.
Hallo! Wir sind der PEDA-LK aus der Städtischen Gesamtschule und behandeln momentan Ihr Modell und haben dazu ein paar Fragen.
Die erste Frage wäre, wie definieren Sie Integration und welches Maß ist dabei richtig?
Die zweite Frage lautet, ist eine Persönlichkeitsentwicklung nicht erfolgreich verlaufen, wenn man die lebenslaufspezifischen Anforderungen nicht erfüllt, zum Beispiel, weil man keine Kinder möchte oder auch, wenn man keine Kinder bekommen kann, aber trotzdem in seinem Leben zufrieden ist?
Da würde ich tatsächlich Pause machen. Sehr viele Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit diesen Entwicklungsaufgaben und mit der Tatsache, dass heute denen ja gar nicht mehr so normativ entsprochen wird. Das deckt sich mit dem, Frau Quenze, was Sie gerade gesagt haben.
Die Entwicklungsaufgaben, das sind ja normative Erwartungen der Gesellschaft an Jugendliche, die vielfach von Jugendlichen übernommen werden. Und die sind ja immer noch da, auch wenn sie ein größeres Spektrum an, wann sind die denn erfüllt und wie sehen die denn genau aus? Die sind ja nicht so ganz konkret erfüllt. Aber erstmal sind sie ja da. Zum Beispiel diese Erwartung an Jugendliche, dass man einen Beruf ergreifen kann und dafür eine Ausbildung macht. Das ist ja da. Und das merken die meisten Jugendlichen. Und sie verinnerlichen es oder nehmen es in dem Sinne an, dass auch die allermeisten Jugendlichen das Gefühl haben, ich möchte gerne mal eine Ausbildung machen, ich möchte irgendwann mal mir meinen Lebensunterhalt selbst verdienen können. Keineswegs selbstverständlich. Der Adel war früher nicht der Meinung, dass er sich seinen Lebensunterhalt selbst verdienen muss. Also von daher merkt man, das ist schon heute etwas selbstverständlich, das früher vielleicht nicht für alle gegolten hat. Oder auch der Körper entwickelt sich, ich muss mich damit auseinandersetzen. Wie finde ich das denn? Wer bin ich denn? Wie möchte ich damit umgehen? Und heute ist sicherlich das Spektrum größer, die Antworten, die man darauf finden kann. Ich kann auch sagen, auch mir reicht eigentlich so ein Mac-Job. Ich mache so ein bisschen was und das reicht mir zum Leben. Oder ich steige aus und suche mir eine Berghütte und baue mir mein eigenes Gemüse an. All das ist möglich und auch akzeptiert. Aber erstmal muss ich mich dazu ja verhalten, zu diesen Anforderungen. Und die werden ja auch transportiert. Kinder werden gefragt, was möchtest du mal werden? Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Ab einem gewissen Alter genau, wird man gefragt, ob man schon eine Freundin hat und so weiter. Und von daher kann man die nicht so eins zu eins sagen, die werden genauso und dann sind die erfüllt. Aber erstmal sind diese gesellschaftlichen Erwartungen da, von der Gesellschaft, aber auch von den Jugendlichen selbst, dass sie das Gefühl haben, sie müssen und sie wollen sich dazu verhalten. Oder? Und dann kann man sagen, nö, ich will gar keine Partnerschaft. Ich möchte gerne als Single den Rest meines Lebens leben. Das ist eine Antwort. Und wenn es einem damit gut geht, hat man sie ja auch erfolgreich bearbeitet, diese
Entwicklung. Das heißt, es geht weniger um Erfüllung als Bearbeitung tatsächlich. Vielleicht könnte man das so weniger normativ, sondern eher deskriptiv oder so interpretieren. Müsste man, Herr Ruhlmann, auch das war eine Frage, die gekommen ist, wäre es nicht möglich oder denkbar, die Entwicklungsaufgaben eventuell um eine fünfte Entwicklungsaufgabe zu erweitern im Hinblick auf digitale Teilhabe, Digitalisierung, Digital Literacy?
Das kann man machen. Ich habe mit Ulrich Bauer und mit Gudrun Quenzel darüber auch schon zweimal gesprochen. Ein Gegenargument ist, digitale Entwicklungen technischer Art, aber auch vom Prozess her, finden in allen Lebensbereichen statt. Die durchdringen alle Lebensherausforderungen, die wir gerade als Entwicklungsaufgaben hier bezeichnet haben. Im Bereich Bildung komme ich ohne digitale Komponenten gar nicht mehr aus. Bei den Beziehungsgestaltungen, sozialen Kontakten sind sie da. Bei der Freizeitgestaltung, wirtschaftlicher Aktivität, natürlich bei Mediennutzung selbst erst recht. Und auch im sozialen und politischen Engagement, bei meiner Wertorientierung. Und deswegen haben wir bisher gesagt, nein, wir machen das nicht zu einem Extrabereich, sondern wir achten darauf, dass digitale Dimensionen für alle Entwicklungsherausforderungen, vor denen ich stehe, eine Rolle spielen und dass sie sich durchziehen. Aber auffällig ist das natürlich und ganz wichtig, dass wir das stark berücksichtigen in allen Weiterentwicklungen